In der Zeit um den 24. April finden weltweit Aktionen unter dem Titel Fashion Revolution statt, seit 2013. Denn am 24. April 2013 kam es zu dem verheerenden Einsturz der Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch, bei dem weit über 1000 Menschen starben. Die Bilder dazu gingen um die Welt. Jorinde Bartels ist Soziologin, 29 Jahre alt und seit Jahren engagiert, die Bedingungen in der Textilproduktion zu verbessern. Unter anderem als Mitglied der Kampagne für saubere Kleidung, eine Nichtregierungsorganisation. Im Rahmen eines Forschungsprojekts und ihrer Masterarbeit war Jorinde selbst in Indien unterwegs und besuchte dort diverse Produktionsorte der textilen Kette. Für das Hamburger Bildungsprojekt Hamburg mal fair, das sich mit fairem Handel beschäftigt, berichtete Jorinde mir in diesem dreiteiligen Podcast von ihren Erfahrungen vor Ort. Jorinde Bartels und ich, Maike Striethold, sind beide als freie Bildungsreferentinnen für Hamburg mal fair tätig. Ja, wir haben uns noch einmal hier zusammengefunden, Jorinde und ich, um zum Thema Textilproduktion zu sprechen. Und zwar soll es heute einmal darum gehen, was wir hier in Deutschland denn eigentlich beitragen können. Jorinde, du bist schon länger mit dem Thema beschäftigt und auch selbst engagiert im Bereich Textilproduktion. Was hast du da genau gemacht und wie hat das angefangen?
Bei mir hat das Thema eigentlich angefangen, als ich damals den Film The True Cost mir angeschaut habe. Das ist ein sehr eindrücklicher Film, den kann ich sehr empfehlen. Und der hat mich total beeindruckt. Und ich habe dann erstmal angefangen, mein eigenes Konsummuster zu hinterfragen und habe mich dann erstmal viel damit beschäftigt und habe dann erstmal so im Persönlichen angefangen und darauf zu achten, nachhaltiger irgendwie zu kaufen, weniger zu kaufen, in Secondhand-Shops zu gehen. Ich habe mal eine Kleiderschrank-Challenge gemacht, dass ich zum Beispiel einen Monat lang mir nur 30 Teile rausgesucht habe. Also um alles so ein bisschen zu hinterfragen und zu minimalisieren, was meinen eigenen Konsum betrifft. Und habe dann angefangen, mich auch politisch dafür zu engagieren und bin in Hamburg in zwei Netzwerken aktiv. Einmal ist das die Kampagne für saubere Kleidung und einmal die Fashion Revolution Gruppe.
Und wann hat das begonnen? Wie lange machst du das alles schon?
Seit 2015.
Und dann warst du ja auch noch mehrmals in Indien unterwegs, hast dir selbst Produktionsstätten angeguckt. Das war ja Thema von den ersten beiden Ausgaben dieses Podcasts. Und erzähl doch mal ein bisschen mehr, was du bei den NGOs, bei denen du hier in Deutschland tätig bist, so tust.
In der Kampagne für saubere Kleidung setzen wir uns erstmal für Öffentlichkeitsarbeit ein. Das sind dann auch Straßenaktionen, die wir machen, Proteste oder Diskussionsveranstaltungen, die wir organisieren zu bestimmten Themen. Wir hatten zum Beispiel im letzten Jahr eine ganz spannende Buchvorstellung mit einer Autorin, Tansy Hoskins. Die hat viel zu Sweatshops gearbeitet und visiert vor allem die Rolle der Frauen in dem Bereich, im ganzen Modebereich so ein bisschen aufgearbeitet. Genau, wir machen Veranstaltungen und informieren vor allem.
Nehmen die denn auch Einfluss auf die Produktionsbedingungen in anderen Ländern, also zum Beispiel in Indien, wo du ja auch unterwegs warst?
Ja, auf jeden Fall. Die Kampagne für saubere Kleidung ist ein internationales Netzwerk. Das ist eigentlich die größte NGO weltweit, die sich für die Sozialstandards in der Textilindustrie einsetzt und ist dann natürlich in die jeweiligen Länder gegliedert. Also die deutschlandweite Kampagne für saubere Kleidung, die arbeitet mit verschiedenen Partnerorganisationen vor Ort zusammen und unterstützt die sowohl finanziell als auch natürlich durch öffentlichkeitswirksamen Druck. Und das System, dass man zum Beispiel, wenn man weiß, in Indien produziert der und der Modehersteller in Deutschland, dass man dann hier Druck aufbaut, damit der dort etwas ändert, das hat eigentlich in der Vergangenheit oft ganz gut geklappt. Und die Fashion Revolution Gruppe, das ist ein Netzwerk aus aktiven, engagierten, aber auch vielen, die selber in Hamburg nachhaltige Businesskonzepte oder im Modebereich innovative Konzepte führen. Wir uns immer rund um die Fashion Revolution Week zusammentun und einfach öffentlichkeitswirksame Aktionen machen. Das sind dann auch mal Kleidertauschpartys, wo wir eine Woche lang einen Laden angemietet haben und einfach einen Raum bieten für Menschen. Und da geht es dann, würde ich sagen, auch eher darum, aufzuzeigen, was gibt es denn an Alternativen. Und es ist auch einfach wichtig zu merken, dass Mode einfach auch Spaß machen kann und dass man nicht immer nur die schwere Seite durch so schlimme Bilder auch davon hat, sondern auch schauen kann, wie viel gibt es denn überhaupt an Alternativen und was kann man alles tun.
Und wenn ich mich da engagieren möchte, wie viel Zeit brauche ich da?
Och, das hängt ganz von der eigenen Motivation ab. Also zum Beispiel die Kampagne für saubere Kleidung in Hamburg, die treffen sich einmal im Monat. Das ist relativ übersichtlich. Fashion with Revolution ist einmal im Jahr. Das ist natürlich ein Netzwerk, wo man sich dann auch über das ganze Jahr über austauscht und vorbereitet. Ich denke, die Möglichkeiten sind total offen. Sei es, dass man das irgendwie vom Interesse her einfach macht, um Input zu bekommen. Oder man kann sich auch einfach so irgendwie für die Newsletter einschreiben und einfach darüber lesen. Auch über NGOs, die jetzt vielleicht nicht vor Ort in Hamburg sind.
Inwiefern findet die Fashion Revolution Week jetzt gerade unter den erschwerten Bedingungen statt?
Ja, das ist natürlich schwierig. Wir haben eine große Demo geplant an dem Tag. Die ist natürlich abgesagt. Informieren kann man sich natürlich über Fashion Revolution, allen sozialen Netzwerken. Es gibt einen Instagram-Account, es gibt Facebook-Accounts. Es wird wahrscheinlich auch nochmal in den Zeitungen dann sein. Aber dadurch, dass dieses Jahr einfach keine Aktionen auf der Straße stattfinden können, ist das wahrscheinlich einfach ein Online-Protest. Dieses Jahr ist es tatsächlich so, dass wir jetzt in dem Hamburger Netzwerk ganz viele haben, die auch selber betroffen sind und die auch absolut ums Überleben kämpfen. Seien es nachhaltige Modebranchen oder Läden im Einzelhandel, die also faire Mode verkaufen in Hamburg. Deswegen werden wir da eine Mischung draus machen. Also sowohl solidarisch mit den Arbeiterinnen, die es ja gerade natürlich am meisten trifft in der Auswirkung der Krise, als auch zu schauen, was können wir denn vielleicht jetzt hier vor Ort in Hamburg aktuell tun. Also, dass man einfach das lokale Business hier supportet, im Zweifelsfall auch Gutscheine kauft, weil ansonsten, ich weiß nicht, wie die nachhaltige Modebranche aussehen wird, wenn diese Corona-Krise vorbei ist, wenn gerade reihenweise die ganzen kleinen Unternehmen pleite gehen, weil sie sich nicht halten können und man natürlich auch im nachhaltigen Modebereich einfach auch nicht so große Gewinnmargen hat. Und ich muss sagen, dass es mich auch gerade echt schockiert, wenn ich dann höre, dass H&M und Deichmann und Adidas ihre Mieten nicht zahlen und ich gleichzeitig von so vielen tollen Menschen aus Hamburg weiß, die gerade wirklich ums Überleben kämpfen, die alle in dem fairen und nachhaltigen Modebereich unterwegs sind.
Das betrifft aber doch wahrscheinlich vor allem die Läden oder die Firmen, die auch Ladengeschäfte in Hamburg haben, oder?
Natürlich, also es trifft vor allem den Einzelhandel. Ich weiß aber auch, dass einer der größten nachhaltigen Online-Händler, dass die auch große Probleme haben, weil natürlich in Krisenzeiten kaufen die Menschen keine Kleidung. Das ist dann erstmal sekundär und ja, das ist eine große Herausforderung. Und ansonsten, wenn man sich jetzt gerade zur aktuellen Situation, auch was Corona und die Modebranche da gerade, wie das zusammenhängt, da kann ich total die aktuellen Live-Ticker auf der Kampagne für saubere Kleidung oder auch über Femnet, die haben da immer die aktuellen Links, um auch zu schauen, wie sieht es gerade in jedem Land aus? Wie sind die von Ausgangssperren oder Lieferantenstopps oder Fabrikschließungen betroffen? Weil so traurig es auch ist, wie das jetzt natürlich gerade Deutschland trifft, man muss auch einfach sagen, dass gerade die Arbeiterinnen in den Produktionsländern sind die, die am stärksten betroffen sind, weil sie weder die natürlich ein Gesundheitssystem haben, noch einen Staat, der gerade wie bei uns für Löhne einspringt und dazu auch gar keine Schutzkleidung. Also ich weiß jetzt zum Beispiel aus Indien, da ist Ausgangssperre, da sind unglaublich viele Arbeiter sitzen fest, weil sie noch nicht mal mehr nach Hause kommen. Und ich habe auch selber mit einem Fabrikmanager, auch aus meiner Arbeit, jetzt nochmal Kontakt gehabt und gefragt, wie ist denn jetzt die Situation mit Corona? Und er weiß auch nicht, wie er die Löhne zahlen soll, wenn die westlichen Firmen ihre Aufträge zurückziehen. Und das ist für Länder, also jetzt auch zum Beispiel Bangladesch, die fast komplett auf Export von Textilien setzen, natürlich komplett verheerend, wenn da jetzt die ganzen Aufträge zusammenbrechen.
Und das ist auch gerade die Situation, also aufgrund der geschlossenen Ladengeschäfte von großen Firmen, von großen Ketten hier werden Aufträge storniert. Ist das Fakt?
Das ist Fakt. Also gerade in Bangladesch haben schon ganz viele Firmen berichtet, dass Aufträge zurückgezogen worden sind, weil jetzt natürlich hier auch die großen Modehäuser sich in der Krise befinden, Aufträge canceln, die zum Teil auch schon ausproduziert worden sind. Und dazu jetzt natürlich auch die komplette Kollektion für den Sommer eigentlich wegbrechen wird. Also in der Modebranche wird ja durchaus auch im Vorhinaus geplant. Also ich weiß zum Beispiel von einer nachhaltigen Modefirma aus Deutschland, die hier auch produzieren in Deutschland, die haben vor anderthalb Jahren die Kosten für die jetzige Kollektion angefangen zu bezahlen. Und die fällt jetzt natürlich komplett weg. Und das ist natürlich verheerend, ja.
Wo lassen eigentlich die kleinen Label, von denen du gerade sprachst, so produzieren? Sind das ganz andere Strukturen?
Es ist ganz unterschiedlich. Es wird ganz viel in Portugal produziert. Es gibt ein paar, die tatsächlich in Deutschland produzieren. Also tatsächlich ist das meiste aber in Europa. Man muss da natürlich trotzdem aufpassen, denn in Osteuropa hat man oft ähnliche Arbeitsbedingungen wie in Asien. Das heißt, Made in Europe ist auch nicht immer das, was man dann irgendwie vielleicht sich darunter verspricht. Aber zum Beispiel Fairtrade, die lassen auch ganz viel in Indien produzieren, weil die zum Beispiel sagen, wir müssen genau in die Länder reingehen und dort einen Unterschied machen.
Was für einen Tipp gibt es denn dann für uns alle, wie wir unterstützen können?
Ich denke, es ist total wichtig, dass man auf der einen Seite zivilgesellschaftliche Akteure unterstützt. Also es gibt ganz viele Petitionen gerade. Da kann man über die verschiedenen NGOs, sei es die Kampagne für saubere Kleidung, schauen. Und ich denke, es ist einfach wichtig, dass man in den Ländern vor Ort die Zivilgesellschaft stärkt, dass die dafür sorgen können. Man kann natürlich trotzdem auch den Druck aufbauen auf die Unternehmen hier vor Ort, dass sie dafür sorgen sollen, dass die Lieferungen trotzdem bezahlt werden und die Arbeiter nicht entlassen werden. Und man kann natürlich auch darauf achten, dass man jetzt in Hamburg, dass die ganzen lokalen Einrichtungen und die fairen Marken und Plattformen unterstützt. Und sei es, dass man Kleidung kauft oder dass man Gutscheine kauft und die entsprechend unterstützt.
Jetzt wäre ja auch nochmal, abgesehen von Corona, die Frage, mit welchem Kauf unterstütze ich denn aus deiner Sicht überhaupt am besten? Das haben wir in der ersten Folge und zweiten Folge so ein bisschen ausführlicher behandelt. Du hattest verschiedene Betriebsstätten besucht, die aber jetzt auch nicht unbedingt alle dem fairen Handel zuzuordnen sind, also durchaus konventionelle Betriebsstätten. Und da auch erwähnt, dass da doch sich viel auch zum Positiven geändert hat und sich auch die auftraggebenden Firmen so ein bisschen auf den Weg gemacht haben, Dinge zu verändern. Würdest du dann sagen, dass der Kauf von konventionellen Produkten auch durchaus eine Unterstützung von einem ja, besseren System ist? Oder bist du dann da doch eher bei den ja, in irgendeiner Form fair zertifizierten kleinen Unternehmen?
Ja, ich finde, auf der einen Seite ist es auf jeden Fall unterstützenswert, wenn es coole, nachhaltige Modelabel gibt, die eine Vision haben und da tatsächlich auch was verändern wollen. Auf der anderen Seite bin ich auch sehr dafür, dass man die Frage nicht über die Konsumentinnen lösen kann und die Verantwortung darauf abwälzt. Wir kriegen zum Beispiel auf unseren Veranstaltungen ganz oft die Frage, was kann ich denn jetzt noch kaufen? Empfehlt doch mal, welches Label? Und das ist total schwierig, sowohl weil ich viele Label für nicht vertrauenswürdig empfinde, als auch, weil auch der nachhaltige Modemarkt, das sind im Moment noch weniger als 5% vom Gesamtmarkt. Das macht nicht so den großen Unterschied, sondern es kann nur darum gehen, dass man als Konsumentin das System höchstens unterstützen kann. Aber die Verantwortung für das System ist auf jeden Fall nur durch politische Lösungen zu finden. Und deswegen ist sowas wie ein gesetzlicher Rahmen durch ein Lieferkettengesetz total wichtig.
Du hast so im Nebensatz gesagt, dass du nicht alle Siegel für vertrauenswürdig hältst. Stufst du da durchaus irgendwie ab?
Ja, ich finde, es ist immer wichtig, sich anzuschauen, welche Organisation steht dahinter und wer zertifiziert. Und natürlich auch, was umfasst das alles? Im Sozialen finde ich zum Beispiel, dass die Fair Wear Foundation, die ich ja schon erwähnt hatte, die zum Beispiel auch Interviews mit Arbeiterinnen außerhalb der Fabriken führen, was total wichtig ist, die würde ich da als vertrauenswürdig empfinden. Genauso ist das GOTS-Siegel, der Global Organic Textile Standard, für die ökologischen Sachen ziemlich gut, weil der zum Beispiel auch die ganze Lieferkette und die verschiedenen Produktionsschritte umfasst. Man muss halt aufpassen, es gibt mittlerweile ja sehr viele Label und dass eigentlich jedes Unternehmen oft eigene Label entwickelt und dass man sich einfach bei jedem Label anschauen muss, wer steht da eigentlich hinter und welches Interesse wird da vielleicht auch vertreten. Und allgemein sich als Konsumentin heute in diesem ganzen Siegeldschungel zurechtzufinden und die Verantwortung zu haben, ich muss jetzt aber das Richtige und das Nachhaltige und Faire finden. Diese Verantwortung darf nicht auf Seite der Konsumierenden liegen. Die muss einfach politisch gelöst werden und einen Rahmen geben, der den Unternehmen das vorschreibt.
Was hältst du von anderen ja, Möglichkeiten zu konsumieren, die vielleicht auch einfach kaufen, reduzieren in irgendeiner Form? Also zum Beispiel, du hast vorhin auch schon mal erwähnt, dass du selbst mal sowas mitveranstaltet hast, irgendwie Kleidertausch und so weiter. Also Secondhand kaufen und sowas. Also wirkt das?
Ja, total. Also ich finde, das ist eine total schöne Möglichkeit, auch wirklich wieder trotzdem Mode zu konsumieren und den Spaß dabei nicht zu verlieren. Also gerade so jetzt in meinem Freundeskreis ist das total verbreitet, dass man Kleidertauschpartys macht oder dass man zum Beispiel auch Kleidung mietet. Da gibt es mittlerweile auch total die spannenden, tollen Konzepte. Und ich denke, das ist natürlich ein großer, auch ein Teil, dass man irgendwie auch guckt, wie kann man den Kreislauf neu denken, was gibt es für Konzepte, wie kann man anders konsumieren, muss man überhaupt konsumieren. Und ich denke, das ist auch ein großer Teil, der jetzt auch eher auf unserer persönlichen Ebene stattfindet. Aber das muss natürlich einhergehen mit einer politischen Lösung. Ja, ich denke, an der Stelle ist es einfach so wichtig, uns bewusst zu werden, dass wir nicht nur Konsumentinnen sind und mit Kauf oder Nicht-Kauf Einfluss nehmen, sondern wir sind auch politische Bürgerinnen und wir können politischen Einfluss einnehmen. Wir können unsere Landtagsabgeordnete fragen, setzt sie sich für ein Lieferkettengesetz ein? Wir können NGOs unterstützen, wir können Gewerkschaften unterstützen. Ich denke, das ist ein Punkt, der für mich so der logische nächste Punkt wäre in unserer Gesellschaft, wo ja gerade sehr viel auf die Rolle der Konsumentinnen setzt, sondern wir sind doch einfach politische Bürgerinnen. Und wenn wir da noch ansetzen, denke ich, über diesen politischen Druck, dann bekommen wir es auch hin, dass einfach gesetzlicher Rahmen da ist, für alle Modeunternehmen gewisse Standards einzuhalten. Und dann würde ich durchaus sagen, dass man auch trotzdem Mode kaufen kann.
Und jetzt bist du ja auch in der Bildungsarbeit tätig zu dem Thema. Was machst du da?
Ich arbeite für Hamburg Mal Fair als Bildungsreferentin und wir machen Workshops rund um das Thema Textilien und Nachhaltigkeit mit Schulen. Jetzt gerade in meinem Textilbereich ist das dann auf Sozialstandards und Textilien entlang der Lieferkette.
Und wer kann da anfragen für Veranstaltungen und in welcher Länge finden die statt und unter welchen Bedingungen?
Das können Lehrerinnen und Schulen machen, das können natürlich auch Universitäten sein oder andere Gruppen, aber das kann man ganz normal über die Website buchen. Die Möglichkeiten sind da auch ganz vielfältig, also sei es, dass es kurze 90-minütige Workshops sind oder dass man einen ganzen Projekttag macht, man kann auch eine Projektwoche machen, also auch je nach Interesse der Schule und Schülerinnen.
Ja, und dieser dreiteilige Podcast ist auch in Zusammenarbeit mit Hamburg mal fair entstanden. Danke, Jorinde.
Gerne.